Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Handelsblatt Podcast Studio hier in Düsseldorf. Heute geht es bei uns im Podcast um Transformation. Die Transformation eines Unternehmens, das seine Ursprünge einem schottischen Seifensieder verdankt, der praktisch auf den Tag genau, nämlich am 5. Januar 1821, also vor 200 Jahren, in Hamburg eine Seifenfabrik gegründet hat. Es geht um Douglas. Douglas steht vor schwierigen Aufgaben, das Filialgeschäft ist wegen der Pandemie in der Krise und gleichzeitig hat das Unternehmen gerade die Milliarden-Euro-Grenze im E-Commerce übersprungen. Wie die Zukunft des Unternehmens aussieht, wie sich die Firma verändert, all das erklärt uns heute Douglas-Chefin Tina Müller.
Wir sehen uns ganz klar weiterhin als Omnichannel-Player, weil jeder Kanal hat seine einzigartige Rolle. Und es wird immer Filialen geben bei Douglas, weil die Filiale hat auch eine andere Rolle heutzutage. Es ist keine Abverkaufsplattform mehr, sondern es ist eher Experience Shopping. Es geht mehr in Richtung Service, Beratung, Behandlung.
Und wie das im Detail aussehen soll, das erklärt uns Tina Müller gleich nach einer kurzen Werbepause.
Dieser Podcast wird präsentiert von Soprasteria. Gerade in Krisenzeiten müssen Unternehmen sich fragen, was sie einzigartig macht und diesen Wettbewerbsvorteil nutzen und ausbauen. Soprasteria und Experten des Handelsblatt Research Instituts haben Entscheider gefragt, what's your edge? 5 Unternehmenstypen und 4 Strategien zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen haben sich herauskristallisiert. Mehr Infos und den Report zum Download gibt es auf soprasteria.de.
Wie transformiert und digitalisiert man eigentlich ein Unternehmen mit hunderten Filialen, habe ich mich gefragt. Und wie passt man so ein Unternehmen, gerade auch in Corona- und Lockdown-Zeiten, an das völlig veränderte Kaufverhalten der Kunden an? Aktuell hat die Parfümeriekette Douglas rund 2400 Filialen in Europa. Aber für die Zukunft setzt CEO Tina Müller ganz bewusst auf noch viel mehr Online-Verkäufe. Und ja, man muss es auch so sagen, viel weniger Filialen. Hallo Frau Müller.
Hallo.
Große News bei Douglas, sie machen 2020 erstmals mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz im E-Commerce und schließen europaweit 500 Läden. Ist das jetzt der schleichende Tod der Filialen?
Ich glaube, das ist die Fortsetzung der Transformation. Und diese Transformation kommt natürlich durch den Kunden getrieben. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Der Kunde hat immer mehr Lust, online zu kaufen. Und dieser Strukturwandel, der ist da. Und dem werden wir nicht nur gerecht, sondern wir treiben den natürlich auch mit unserem starken E-Commerce-Geschäft. Und wir haben dieses Geschäft ja schon 2018, als wir mit der neuen Strategie rausgekommen sind, Hashtag Forward Beauty, haben wir das E-Commerce-Geschäft schon in das Zentrum der Strategie gesetzt. Und davon profitieren wir natürlich heute.
Aber lassen Sie uns noch mal ein bisschen forward denken. Wo endet diese Transformation? Gibt es dann keine Läden mehr eines Tages?
Das glaube ich nicht. Wir sehen uns ganz klar weiterhin als Omnichannel-Player, weil jeder Kanal hat seine einzigartige Rolle. Und es wird immer Filialen geben bei Douglas, weil die Filiale hat auch eine andere Rolle heutzutage. Es ist keine Abverkaufsplattform mehr, sondern es ist eher Experience Shopping. Es geht mehr in Richtung Service, Beratung, Behandlung. Wir haben in jeden Flagship Store jetzt wirklich Beauty Launches reingebaut, wo man sich verwöhnen lassen kann. Und es geht auch mehr um, wie soll ich sagen, um Genuss, um Ausprobieren, um Riechen, um den Erstkauf. Und den Wiederkauf, der findet dann wahrscheinlich eher online statt.
Und was heißt das so in Zahlen, wenn man mal sagt, okay, wie viele Filialen wird es dann in 5, 6 Jahren noch geben?
Ich glaube, das kann man heute gar nicht so genau sagen. Was man aber sagen kann, ist für unsere Strategie...
Aber es werden weniger sein.
Es werden wahrscheinlich auch im Laufe der nächsten 10 Jahre noch mal weniger werden. Aber was man sagen kann, ist, dass wir wahrscheinlich in jeder größeren Stadt präsent sein werden mit unseren Flagship-Stores und... Ein Cluster, wir nennen es Cluster, was sehr gut funktioniert, sind die Luxusfilialen. Und die sind manchmal sehr klein. Wir haben zum Beispiel in Kampen auf Sylt 60 Quadratmeter oder in Frankfurt auf der Fressgasse. Und da sprechen wir eine ganz spezifische Zielgruppe an, nämlich das obere Drittel des Sortimentes oder des Marktes. Und das sehen wir ja schon seit Jahren, dass der Luxusbereich überproportional wächst.
Sie hatten, glaube ich, zum Amtsantritt war das, wenn ich mich richtig erinnere, mal gesagt, Sie wollen nicht nur die Mutter, sondern auch die Tochter ansprechen. Wie weit sind Sie denn da auf dem Weg?
Ja, da sind wir sehr weit gekommen. Und wir haben zum Beispiel in sehr schneller Zeit jetzt in Deutschland über 1 Million Follower auf dem Instagram-Kanal. Und wir, als ich kam, hatten wir noch nicht mal 200.000. Mhm. Und wir machen natürlich auch viel dafür. Wir haben das Sortiment erneuert, junge Marken reingenommen. Wir kuratieren anders. Wir sprechen die jungen Zielgruppen komplett anders an heute. Und man muss auch sagen, die jungen Zielgruppen, die geben viel Geld aus für Beauty. Mhm. Und auch für hochwertige Beauty-Marken. Und
deswegen, aber ist das wirklich so? Also was ich höre, viele gehen auch einfach zu DM, weil es billiger ist.
Ja, aber das ist auch okay, finde ich. Ja, man kann auch zu DM gehen. Da gibt es auch tolle Sachen. Aber was wir sehen im Markt ist vor allen Dingen natürlich auch getrieben durch den generellen Anti-Aging-Trend. Mhm. Wir sind in Europa eine Bevölkerung, die immer älter wird. Mhm. Und jeder möchte jünger bleiben. Und jeder investiert in seine Jugend. Mhm. Und da sind natürlich...
Nur die Jugend nicht, weil die ist ja jung.
Ja, aber die Jugend merkt auch, dass sie schon älter wird. Okay. Und die merken es heute früher und investieren auch früher. Okay. Und sie haben natürlich Spaß am Beauty. Ich meine, das sieht man doch bei den ganzen Influencern auf Instagram. Schminktutorials, Millionen von Schminktutorials auf Social Media. Das kommt ja nicht von irgendwoher.
Genau, aber also dieser Erfolg bei den Jüngeren von DM ist ja klar, das ist Fakt. Dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen über Zahlen reden. Mhm. Vielleicht, wie Sie es dann geschafft haben. Sie sagten ja, es war ein großer Erfolg, Jüngere anzusprechen. Was gerade diese Influencer-Kampagnen zum Beispiel bringen?
Also wir haben ja zweierlei Influencer-Kampagnen. Einmal die Kampagnen, die von den Marken kommen, die bei uns im Sortiment sind. Und hier kooperieren wir sehr, sehr eng. Und wir versuchen immer mit den Marken einzigartigen Content für unsere Plattform herzustellen. Was nicht funktioniert, ist jetzt zum Beispiel den Content von L'Oréal 1:1 bei uns draufzuspielen. Nein, das machen wir auch nicht. Wir wollen wirklich eigenen Content haben, aber in Kooperation mit der Marke. Mhm. Und natürlich haben die Kosmetikmarken tolle Influencer, die wir einsetzen dann für Douglas speziell. Und auf der anderen Seite setzen wir eigene Influencer ein. Und vor allen Dingen haben wir auch einige Exklusivmarken, die wir aufgebaut haben mit Influencern zusammen. Mhm. Ja, wir haben Ariana Grande exklusiv im Sortiment. Wir kommen mit Victoria Swarovski, mit ihrer eigenen Gesichtspflegemarke, exklusiv bei Douglas. Und das sind dann genau die Personen, die dann auch bei uns den Traffic erzeugen auf der Seite und natürlich am Ende den Umsatz. Und
aber
den
beziffern
Erfolg.
Sie das mal, Ariana Grande, das ist bestimmt nicht ganz kostenlos. Und wie wird dann da ein Geschäft draus am Ende?
Da wird ein Geschäft draus, indem wir sagen, die kommt zu uns exklusiv. Und wir sind natürlich in Europa Nummer 1 im Beauty Retailing. Mhm. Deswegen kommen die natürlich auch gerne zu uns, weil sie wissen, da haben sie eine riesen Audience und da können sie ordentlich Umsatz generieren. Die Exklusivität heißt aber bei uns auch, wenn wir eine Marke exklusiv reinnehmen, dann kümmern wir uns auch sehr um die Marke und wir haben eigene sehr starke Medienkanäle. Wir haben 44 Millionen Beautycard-Kunden. Mhm. Das heißt, wir schicken zum Beispiel jeden Tag einen personalisierten Newsletter raus. Und das ist natürlich für die Marken ein riesen Mediawert. Wir haben eine eigene Company gegründet, die Douglas Retail Media Company, wo wir Mediaplatz ähnlich anderer Retailer, die das auch machen, verkaufen an die Marken. Und dadurch gewinnen wir natürlich Zusatzeinkünfte, die sich toll rentieren.
Und Sie werden natürlich auch in gewisser Weise ein Konkurrent für bisherige Medien, vielleicht sagen wir im Frauensegment Magazine, die ja genau diese Anzeigen hatten früher und eigentlich die Plattform dafür waren. Wird Douglas dadurch ein Medienunternehmen?
Ja, auch ein Medienunternehmen. Und wir sind schon ein Medienunternehmen. Das Douglas Magazin hat mehr Auflage als jede deutsche Frauenzeitschrift. Das Douglas Magazin hat 1,8 Millionen Auflage pro Ausgabe. Und das ist eigentlich überhaupt nicht zu toppen. Das finden Sie nicht in der deutschen Frauenzeitschriftenlandschaft. Und jede Marke möchte in dieses Douglas Magazin rein, weil dann hat sie eine riesen Zielgruppe, die sie erreichen kann. Und dementsprechend bewegt sich das Geschäft.
Und wie profitabel ist sowas? Verdient so ein Magazin Geld?
Dieses Magazin verdient sogar Geld, weil wir natürlich auch Anzeigen. Wir verkaufen sie nicht, sondern wir kooperieren mit den Marken. Aber
was ist das so für eine Größenordnung? Also wie viel verdient so ein Magazin?
Na, also das ist kein, das wollen wir auch nicht, da jetzt einen riesen Profit draus machen. Aber wir wollen zumindest, dass es uns nicht viel kostet, ja.
Okay. Ich frage mich immer, wenn man auf so ein Unternehmen wie Douglas schaut und sie feiern sich ja selbst wahrscheinlich zu Recht auch für die steigenden E-Commerce-Zahlen. Ich frage mich immer, welche Rolle spielt denn Douglas eigentlich im Internet? Und auf einmal haben sie es ja dort mit ganz anderen Wettbewerbern zu tun. Da ist zum Beispiel ein Unternehmen wie Amazon am Start, das ja ganz ähnliche Produkte anbietet. Kann Douglas eigentlich auf Dauer gegen Amazon bestehen?
Ja, wir können sehr gut gegen Amazon bestehen, weil wir befinden uns ja im Premium- und Luxusbereich und da gibt es die sogenannte selektive Distribution. Das heißt, eine Marke kann entscheiden, wo sie sein möchte und das hinsichtlich des Brand-Images. Zum Beispiel eine Marke wie Chanel oder La Prairie oder La Mer möchte nicht auf Amazon sein oder wie Clarins. Wenn man diese Produkte auf Amazon findet, dann kommen sie entweder aus dem Graumarkt oder sie sind Fälschungen. Es gibt x Prozesse im Moment dieser Marken gegen Amazon, weil sie diese Marke da unautorisiert auf der Plattform haben. Und ich bekomme jede Woche einen Brief von unseren Lieferanten, die sich gegen Amazon durchsetzen und wo Amazon diese Marke runternehmen muss. Mhm. Und diese selektive Distribution, die ist übrigens europaweit geregelt, ja. Das ist wirklich ein Recht, ja, die Marken eben auch, was die Marken nutzen können. Und davon profitieren wir natürlich. Und ich kann das auch verstehen und es ist richtig, weil ich möchte eben als Chanel nicht auf einer breiten Plattform distribuiert werden. Ich möchte, dass meine Marke gut kuratiert wird, optisch gut gezeigt wird und in einem entsprechenden Luxusambiente sich wiederfindet. Mhm. Und deswegen ist Amazon für uns eigentlich keine wirkliche Konkurrenz.
Aber andere Pure Player?
Andere Pure Player sind natürlich Konkurrenz.
Weil sie haben ja noch den riesen Kostenblock mit den Filialen, über die wir ja schon gesprochen haben.
Ja.
So, und was kann Douglas dann mehr bieten als die anderen? Weil am Ende im Internet läuft es ja im E-Commerce vor allem auf einen Preiskampf hinaus, oder?
Nicht nur. Das ist übrigens
Das müssen
falsch.
Sie natürlich jetzt sagen.
Nein, das muss ich nicht sagen. Das ist so. Weil wenn Sie mal sehen, wie wir gewachsen sind im E-Commerce, im letzten Geschäftsjahr 40%. Und ich kann Ihnen auch die Zahl sagen für 2020, nämlich 60%. Mhm. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie andere Pure Player gewachsen sind, dann sind wir stärker gewachsen als unsere Pure Player Konkurrenz. Mhm. Und das ist nicht, weil wir den tiefsten Preis bieten. Weil das ist de facto nicht so. Wir haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber wir sind definitiv nicht die preisgünstigsten. Aber wir setzen auf Qualität, wir setzen auf Inspiration, wir setzen auf Personalisierung, auf Kuratierung und vor allen Dingen auf das Sortiment. Mhm. Weil wir haben viele Marken im Sortiment, die wir exklusiv haben. Wir bekommen Trendmarken viel früher rein als jeder andere Pure Player, weil wir natürlich die Beauty-Autorität in dem Markt sind. Und qua Größe, wir sind doppelt so groß im Online-Geschäft wie der nächste Wettbewerber. Und wenn man das mal in Deutschland betrachtet, dann sind wir 2020 einmal Flaconi gewachsen. Also unser Wachstum war so groß wie die Gesamtcompany Flaconi.
Das sind ja alles imposante Zahlen. Da frag ich mich jetzt, wenn ich mich zurückerinnere an den November, kurz nach dem Lockdown, wenn es doch alles im E-Commerce so gut läuft, warum dann dieses Theater mit dem Offenlassen der Parfümerien und dem Umwidmen der Parfümerien als Drogerien. Was war der Hintergrund dafür? Hat sich der Gesellschafter gedrängt?
Also ich glaube, dazu ist alles gesagt worden. Wir haben uns innerhalb von 24 Stunden entschuldigt. Mhm. Es war auch nicht so, dass wir uns der Verantwortung nicht bewusst waren oder wir wollten diese Verantwortung irgendwie nicht verletzen. Wir haben sehr schnell reagiert, wir haben uns entschuldigt und Punkt, ja. Und es tut mir leid und dass Fehler passieren, aber es ist wichtig, sie schnell zu korrigieren.
Absolut, also finde ich auch. Ich finde auch, dass sie gut und richtig reagiert haben. Ich habe mich halt trotzdem gefragt, wie einer Marketing-Expertin wie Tina Müller, die sie ja de facto sind, wie ihnen so ein Fehler passieren kann.
Ich glaube, der erste Reflex in einer solchen herausfordernden Zeit ist erstmal ans Unternehmen zu denken. Mhm. Ja, das ist der erste Reflex und dieser erste Reflex war falsch und dafür habe ich mich auch persönlich entschuldigt. Mhm. Was man wissen muss, ist natürlich, dass die zwei Wochen vor Weihnachten, im Beauty-Retailing enorm wichtig sind, und zwar im stationären Geschäft, denn zu diesem Zeitpunkt kann man kaum noch online liefern, weil irgendwann ist Schluss, und vor allen Dingen letztes Jahr war es so, weil natürlich das Online-Geschäft total geboomt hat. Ja. Aber trotzdem, es war ein Fehler und...
Ich meine, Sie sind dann natürlich wahnsinnig unter Druck als Chefin auch. Gab es dann auch zusätzlich noch Druck vom Gesellschafter?
Nein, überhaupt nicht. Mhm.
Sie sind ja mitten in einem gigantischen Umbau und... Das sind ja viele Unternehmen, und viele von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern höre ich gerade, dass eines der größten Probleme ist, dass sie mitten in der Pandemie, während die gesamten Teams im Homeoffice sitzen, versuchen müssen, erstens eine Kultur zu verändern, Geschäftsmodelle zu verändern, ganze Unternehmen umzustrukturieren. Wie geht sowas und wie gehen Sie da bei Douglas vor?
Was uns natürlich hilft, ist, dass wir so stark digitalisiert haben über den E-Commerce-Bereich und deswegen eigentlich das digitale Arbeiten schon gewohnt waren. Das hat sehr schnell funktioniert, auch mit dem Homeoffice, weil es einfach auch so ein bisschen so ein State of Mind ist. Ja. Und beim ersten Lockdown sind wir dann ja alle nach Hause gegangen und das hat gut funktioniert. Und zwischendrin waren wir natürlich auch wieder 50% mit wechselnden Teams im Büro. Und jetzt kam der zweite Lockdown. Wir werden jetzt auch wieder komplett nach Hause gehen, ins Homeoffice. Mhm. Das Wichtigste in dieser Phase war zu kommunizieren. Und zwar von der Spitze angefangen, im Management Board mit meinen Kollegen. Wir haben das so gemacht, dass wir jeden Freitag ein virtuelles Update gemacht haben, also ein Town Hall gemacht haben. Und wo wir nicht nur selber über die Lage gesprochen haben, sondern wir haben auch die Ländergeschäftsführer damit reingenommen, weil jedes Land hatte eine andere Corona-Situation. Und wenn ich nochmal vor Weihnachten denke, in Frankreich, das ist unser zweitgrößtes Land, Frankreich hat es ja etwas anders gemacht. Frankreich ist vorher in den Lockdown gegangen im November, um dann im Dezember wieder aufzumachen und das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Übrigens ein hervorragendes Geschäft für uns, weil wir extrem gut performt haben in Frankreich mit dem Weihnachtsgeschäft. Und das konnte natürlich dann auch ein Stück weit das deutsche Geschäft kompensieren, das deutsche stationäre Geschäft. Mhm. Also Kommunikation ist, glaube ich, das Wichtigste. Permanente Kommunikation. Und ja, der Videoscreen, der hat seine Mängel, aber es ist besser natürlich als nichts.
Das stimmt, aber er hat auf jeden Fall auch seine Grenzen. Neulich habe ich, glaube ich, in der Financial Times eine große Analyse gesehen, mit einer verhältnismäßig steilen Überschrift, dass durch diesen Trend zum Homeoffice eigentlich weltweit in Unternehmen eine Kreativitätskrise zu beobachten ist. Ist das eine leere Warnung oder sehen Sie das auch?
Na, Kreativität, vor allen Dingen, wenn man sich noch nicht so gut kennt, entsteht natürlich aus dem Miteinander, entsteht aus Vertrauen, entsteht eher aus den Zwischentönen, entsteht vor allen Dingen aus einer spontanen Diskussion. Mhm. Und in einer Videokonferenz kann man sich einfach nicht so gut ins Wort fallen, wie man das kann, wenn man um einen Tisch sitzt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass in unserem Geschäft die Kreativität nicht untergegangen ist, zumal wir schon auch immer wieder die Teams im Büro hatten und die konnten sich dann da auch austauschen. Oder um ehrlich zu sein, das Douglas Management Board war auch mehr präsent im Büro die letzten Monate als zu Hause.
Sie haben ja im vergangenen Sommer mit Michael Keppel einen gefürchteten Sanierer als Chefrestrukturierer an Ihre Seite gestellt bekommen. Wie teilen Sie sich eigentlich zu zweit auf? Ist der eine der Gute und der andere der Bad Cop?
Also erstmal, der Michael ist ein ganz netter. Und das, was über ihn geschrieben wurde, ist wie immer auch sehr klischeebehaftet. Und Michael hat eine ganz bestimmte Aufgabe.
Kann ja auch sein, dass Sie der Bad Cop sind.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also Michael hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Er hat sich das Filialnetz vorgenommen, hat das einmal komplett durchanalysiert und hat mit mir dann besprochen, wie setzen wir es auf. Ja, und zwar ging es nicht nur darum zu schauen, wie profitabel ist jede Filiale, sondern es geht ja darum zu schauen, wie dicht sind eigentlich die Filialen und wie überlappend. Und wenn ich eine Filiale vielleicht rausnehme, wie viel Umsatz geht dann in die Nachbarfiliale, je nachdem, wie nah die dran liegt, oder wie viel Umsatz geht eigentlich in den Online-Bereich? Und da wir ja dieses Kundenkartenprogramm haben und jede Menge Daten über unsere Kunden, konnten wir das ja sehr gut analysieren. Und das hat er getan die letzten Monate. Und deswegen sind wir auch so schnell jetzt auch zum Ziel gekommen, um das jetzt neu aufzusetzen. Und das ist eine hervorragende Zusammenarbeit. Und ich profitiere da natürlich von, dass er an Bord ist.
Klar. Wie grausam muss man eigentlich sein, um so einen Laden wie Douglas in die digitale Welt zu steuern? Weil ich meine, gerade jetzt die Entscheidung mit den Filialen ist eine wahnsinnig harte Entscheidung. Da stehen Existenzen dahinter, sehr viele Existenzen. Wie viel Härte gehört dazu und wie nimmt man auch dann die Menschen mit, die ja an Bord bleiben, so einer Mission zu folgen?
Es ist ein absolut schmerzhafter Prozess natürlich, weil, und das weiß auch jeder, ich bin von Anfang an gern in den Filialen gewesen. Ich bin unheimlich gern mit unseren Teams in den Filialen zusammen. Und zu dieser Entscheidung zu kommen, jetzt europaweit 500 Filialen zu schließen, das ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Und da stehen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dahinter. Aber ich habe natürlich die Verantwortung fürs Gesamtunternehmen. Und wenn man sich diesen strukturellen Wandel anschaut, dann muss man einfach reagieren, weil, und das meine ich jetzt nicht wirklich lapidar, aber der Ex-CEO von L'Oréal und heutiger Chairman Jean-Paul Lagron hat mal gesagt, E-Commerce ist nicht die Kirsche auf der Torte, sondern E-Commerce ist die Torte geworden. Mhm. So, und das muss man sich natürlich vor Augen halten. Und dann darf man ja nicht hinterherlaufen. Ich meine, wir sind immer die Nummer eins gewesen im Stationären. Wir haben es geschafft, über die letzten 20 Jahre sind wir Nummer eins geworden im E-Commerce. Wir haben natürlich Wettbewerber, die wollen alle etwas von uns abknabbern. Insofern ging es ja auch darum, diese Transformation schnell zu gestalten. Mhm. Wir haben die Teams aufgerüstet. Wir haben Vanessa Stützler an Bord geholt als Chief Digital Officer. Wir haben unsere Technologie komplett neu aufgesetzt.
Und Sie haben recht vielen Leuten auch gesagt, wer jetzt nicht mitgeht, ist raus, oder? Das war ja auch echt härter in vielen Fällen.
In einer solchen Transformation brauchen Sie das richtige Team. Mhm. Und wenn das richtige Team steht, dann läuft es einfach auch. So, und auch das ist natürlich keine einfache Entscheidung zu sagen, ich nehme hier und da auch mal eine Key-Person raus und ersetze sie. Aber das ist leider auch Teil dessen, was Führung ausmacht in einer solchen Transformation. Weil ansonsten, wir haben es in so vielen anderen Industrien erlebt, wo immer gesagt wurde, ach, gehen wir mal in den Automobilbereich. Da wurde immer gesagt, naja, also ganz am Anfang wurde gesagt, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur vorübergehend da. Wir haben es bei den Digitalkameras gesehen, wir haben es bei so vielen Industrien gesehen. Und den Fehler wollte ich nicht machen, zu langsam zu sein und nicht nach vorne zu gehen. Mhm. Und ja, nach vorne gehen heißt auch, gewisse harte Entscheidungen zu treffen. Aber das ist dann eben Teil dieser Transformation.
Mhm. An welchen Märkten orientieren Sie sich eigentlich, wenn es um Vorbilder geht? Also ich habe aus der Ferne beobachtet, dass Sie ja auch über Livestreams Produkte verkaufen. Und das ist ja eigentlich eine Innovation, die sehr neu ist in Deutschland, die eher in China groß und bekannt ist. Ist China für Sie so ein Richtmarkt, was Innovationen angeht?
Also China ist bei E-Commerce natürlich absolut Benchmark. Und ich war letztes Jahr in China und habe mit allen gesprochen. Ja, ich war bei Alibaba, ich war bei JD.com. Mhm. Da ist das ja schon Alltag. Und dieses Thema Social Commerce ist ja eigentlich die Weiterentwicklung des Home-Shoppings von QVC und HSE24, nur auf den Social-Media-Kanälen. Und wir haben ja auch eine Kooperation mit HSE24. Es ist unfassbar, was man da in einer Stunde verkaufen kann. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wir haben Douglas Live ins Leben gerufen, um genau das zu tun. Und das sind unsere eigenen Mitarbeiter.
Erzählen Sie mal, was Sie da genau tun, weil ich bin mir nicht so sicher, ob alle, vor allem Hörer dieses Podcasts, das sich schon angeschaut haben.
Also Douglas Live ist, wenn ich es jetzt mal in meiner Generation sage, ist ein Fernsehprogramm auf unserer Online-Seite, wo wir entertainen und verkaufen.
Ja.
Und das machen unsere Mitarbeiter, die stehen vor der Handykamera und besprechen Produkte, empfehlen Produkte, erklären Produkte. Es gibt Masterclasses, es gibt Make-up-Schools. Und vor allen Dingen, dann kommen natürlich die Testimonials und die Influencer der Marken. Also wenn Sie dann eine Session haben mit Kylie Jenner live und Sie können chatten, Ja, da ist immer eine Chatfunktion. Das heißt, Sie können sofort reinquasseln und sagen, hey, wie muss ich nochmal den Mascara anwenden? Könnt ihr mir das nochmal zeigen? Ist das wirklich Natur oder ist das dies und das jenes? Und das machen unsere Leute mit so viel Leidenschaft. Ja, und jetzt kommt ja der springende Punkt. Da stecken Umsätze dahinter in einer Stunde.
Sagen Sie mal.
Das geht locker in die 100.000 Euro, was wir da in einer Stunde verkaufen. Und da kommen wir ganz nah schon ran an die Klassiker aus dem Homeshopping, ob das jetzt HSE ist oder QVC.
Okay. Was gibt's denn für weitere Innovationen, die Ihnen da aufgefallen sind und die möglicherweise bald bei Ihnen zu sehen sein werden oder auch ansonsten einfach spannend waren?
Also ich glaube, die Hauptinnovation ist der Marktplatz, ist das Partnerprogramm. Und wir sind die einzigen im Beauty-Bereich, die dieses Partnerprogramm anbieten. Das heißt, ich verknüpfe Marke und Kunde und ich habe die Produkte gar nicht selber im Lager. Sondern das ist ein Provisionsgeschäft, ja, analog Amazon, analog Zalando. Und das Interessante ist, wir gehen da auch raus aus der Beauty-Kategorie. Wir gehen zum Beispiel in Nahrungsergänzungsmittel und wir gehen auch jetzt seit neuestem in Accessoires, so in Schmuck. Wir haben Christ als Marktplatzpartner,
okay.
Home Decoration, Butlers
und als nächstes greifen Sie dann Zalando an?
Und als nächstes greifen wir Zalando an, weil natürlich hat auch Zalando gemerkt, dass dieses Marktplatzgeschäft ein Riesenbooster für ihr Geschäft ist. Und das sehen wir natürlich auch. Und das kann man ja wunderbar hochskalieren.
Das heißt, am Ende ist, wenn man das weiterdenkt, Douglas nur noch eine Plattform?
Douglas ist auch eine Plattform, aber es wird immer eine kuratierte Plattform sein und es wird immer eine Plattform sein, die sich eher im Premium-Bereich befindet und aus dem Kern des Beauty-Geschäftes rauswächst, so in konzentrischen Kreisen. Wir werden nicht zu weit springen. Also wir werden jetzt keine Blumen verkaufen oder keine Gartenmöbel verkaufen oder keine Toaster verkaufen. Wir haben eine Zielgruppe, die wir sehr gut kennen über das Beautycard-Programm und wir wissen, in welche Kategorie wir gehen können. Wir haben auch Marktforschung gemacht und das Thema Schmuck ist zum Beispiel, das passt hervorragend zu Douglas und verkauft sich entsprechend gut.
Sie selbst sind ja auch eine Figur in Social Media. Ich finde und beobachte das natürlich schon seit vielen Jahren. Sie sind extrem kontrolliert natürlich, professionell durchgestylt, könnte man sagen. Wie authentisch kann man, muss man sein?
Ich glaube, das liegt immer im Auge des Betrachters, wie authentisch man ist. Ich habe eigentlich nur einen wirklichen Kanal für mich. Das ist der LinkedIn-Kanal. Ich bin nicht auf Instagram, ich bin nicht auf Facebook oder nur
früher mal
privat,
bei Twitter intensiver.
Bei Twitter aber eher im Sinne von News, Unternehmensnews. Aber LinkedIn haben wir gemerkt, das ist ein Kanal, der zu mir passt.
Den machen Sie auch persönlich?
Den mache ich auch persönlich. Ich mache nicht jeden Post persönlich, aber viele persönlich. Und ich bekomme da sehr interessantes Feedback aus dieser Community. Feedback, was mich dann auch weiterbringt.
Erzählen Sie
und
mal
auch Diskussionen. Naja, also das Feedback, was ich bekam zur Transformation von Douglas, als wir quartalsweise die E-Commerce-Umsätze kommuniziert haben. Was ich da für Feedback bekommen habe, am Anfang noch relativ wenig aus der E-Commerce-Szene. Das ist ja auch eine spezifische Szene in Deutschland, die E-Commerce-Szene. Und jetzt springen die sofort drauf und geben mir Feedback, laden mich inzwischen in ihre Podcasts ein, besprechen mit mir die Themen und da sehe ich einfach, da bin ich jetzt ein bisschen Teil der Community, wie auch Vanessa natürlich Teil der Community geworden ist. Und das ist schon ein Stück weit auch über die Kommunikation über LinkedIn, über das, was wir da täglich machen, gekommen, ja.
Wenn man jetzt nochmal auf Douglas draufschaut, wie groß kann so ein Unternehmen eigentlich dann auf Dauer werden? Was ist so die Wachstumsperspektive für die nächsten Jahre? Nochmal Umsatz verdoppeln oder was ist so Ihr Plan?
Also wir machen ja über 3 Milliarden Umsatz inzwischen. Wir machen in Deutschland 40% bereits unseres Geschäftes im E-Commerce-Bereich. Wir sehen das recht schnell auf die 50% zulaufen. Und dann kann man natürlich sagen, wenn wir 51% Umsatz im E-Commerce machen, dann sind wir eigentlich ein E-Commerce-Unternehmen, was auch noch ein tolles Filialnetz hat. Und so bieten wir dem Kunden, egal wo er ist, egal wann er kaufen möchte, immer den richtigen Kanal an. Wir gehen davon aus, dass der E-Commerce-Markt weiter überproportional wächst. Und insofern gehen wir auch davon aus, dass wir nicht nur überproportional wachsen, sondern damit einhergehend natürlich auch Marktanteil gewinnen. Und wir gewinnen.
Aber was heißt das in Umsatzwachstum? Was ist da realistisch über die nächsten Jahre?
Ich gebe Ihnen bestimmt jetzt kein Statement zu zukünftigen Umsätzen. Sie wissen ja auch, dass wir am Kapitalmarkt sind. Deswegen, das darf ich auch gar nicht. Ja.
Das wäre jetzt die nächste Frage. Und zwar, es war ja schon mal einen Börsengang angesagt. Der ist dann verschoben worden. Wie ist da der Plan für die Zukunft? Wann geht's los?
Also ich konzentriere mich mit meinem Team auf das Operative, Douglas noch besser zu machen. Und das ist meine Hauptaufgabe. Und der Börsengang ist nicht part of my daily business.
Aber halten Sie es für wahrscheinlich, dass er dieses Jahr kommt?
Es ist eine Option, immer für Douglas auch ein IPO zu machen. Mhm. Aber es ist nichts, was jetzt ansteht.
Mhm. Wenn Sie jetzt mal auf die vergangenen Monate zurückblicken, auf die Transformation, wir haben ganz viel über Erfolgsgeschichten gesprochen, völlig zu Recht, aber lassen Sie uns auch nochmal, weil wir auch viele Hörerinnen und Hörer haben, die selbst Unternehmen leiten, Unternehmen aufbauen, was war so vielleicht der größte Fehler, abgesehen von kommunikativen Themen, die wir eben besprochen haben, aber strategisch, wo Sie gesagt haben, Mensch, das hat mir die Pandemie nochmal gezeigt, da sind wir in die falsche Richtung gelaufen und da habe ich echt draus gelernt.
Also ich will mal anfangen, was am meisten geschmerzt hat und auch gerade immer noch schmerzt, ist natürlich dieser Hard Lockdown. Denn man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, unsere Teams, unsere Verkäuferinnen, das ist wie Rennpferde, die eingesperrt sind und gerne laufen möchten und sich gerne um die Kunden kümmern möchten. Die lieben Beauty, die sind total leidenschaftlich, was Beauty angeht. Mhm. Und die sind einfach nicht auf dem Spielfeld im Moment. Und das ist schwierig für eine Organisation, weil die machen das aus Leidenschaft und nicht nur, um Geld zu verdienen. Und das schmerzt und das belastet auch eine Organisation. Und natürlich läuft der E-Commerce-Bereich super. Und da freuen sich auch alle drüber. Ja. Aber ich würde mich natürlich noch viel mehr freuen, wenn wir endlich mit dem Corona-Thema weiter durch sind, wenn die Bevölkerung geimpft ist. Ja. Und ich bin sicher, dass dann auch so ein bisschen so ein Shoppingboom wieder entsteht in den Innenstädten, weil man will ja auch mal wieder raus. Ja. Man will mal wieder was essen gehen, man will mal wieder über die Kühe spazieren.
Aber
und
ich habe nicht ganz verstanden, wo da der Fehler war.
Nein, das war kein Fehler. Das ist einfach nur ein Schmerz. Ja. Ja. Mhm. Natürlich, wir machen alle Fehler. Wir machen jeden Tag Fehler. Wir lernen daraus. Aber ich glaube, wir haben in den letzten 3 Jahren keinen strategischen und substanziellen Fehler gemacht. Mhm. Dass wir unser Geschäftsmodell in die falsche Richtung entwickelt hätten. Natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle hätte man vielleicht noch schneller sein können. An der einen oder anderen Stelle hätte man vielleicht langsamer sein können und die Organisation mehr mitnehmen müssen. Aber ich glaube, grosso modo haben wir das ganz gut hinbekommen.
Es gibt ja eine große Diskussion, jetzt auch in der Corona-Krise natürlich nochmal verstärkt, über das Aussterben der Innenstädte. Sind Sie jetzt Mitschuld daran?
Ja, man kann das so sagen. Natürlich, auch bei uns sind natürlich die Umsätze in den Onlinehandel gewandert. Aber man darf ja eins nicht vergessen. Das kommt vom Konsumenten. Und das lässt sich auch so nicht ändern. Es braucht jetzt kreative Konzepte, wie eine Innenstadt belebt werden kann. Aber zu glauben, dass man das Rad der Zeit zurückdrehen kann und der Onlinehandel wieder kleiner wird und das stationäre Geschäft wieder größer wird, das wäre unehrlich, wenn man das irgendjemandem versprechen würde. Also brauchen wir andere Experience in den Innenstädten. Vielleicht mehr Restaurants, mehr Erlebnis.
Ja, lassen Sie uns mal den Versuch unternehmen und jetzt mal gemeinsam einen Spaziergang durch eine Innenstadt in, sagen wir, 10 Jahren machen. Mhm. Was sehen wir dann?
Ich glaube, wir werden ein Potpourri sehen aus
zugenagelte Fenster?
Das glaube ich nicht, ja. Dann kann man sie immer noch als Büroräume vermieten, ja, weil Büroräume...
Braucht man ja auch nicht mehr, alle sitzen im Homeoffice.
Ja, das stimmt natürlich, da haben Sie recht. Das wird auch weniger werden in Zukunft, das ist absolut richtig. Aber was ich mir so vorstelle, ist, man bummelt weiter durch die Stadt, man hat Geschäfte, Flagship-Stores, wo man wirklich willkommen ist, wo man mehr Service bekommt, wo man sich gerne aufhält, wo man vielleicht auch behandelt wird. Man hat tolle Restaurants, ja, ja. Man hat vielleicht Spielplätze in der Innenstadt. Also ich glaube, wir müssen die Menschen wieder zusammenbringen, weil sie wollen zusammen sein. Ich glaube, das hat man jetzt auch bei Corona gemerkt. Mhm. Wenn ich am Wochenende mal um die Alster laufe in Hamburg, da laufen sie jetzt in 30er Reihen. Dann denkt man als Rheinländerin, hier kommt gleich ein Karnevalszug, ja. Warum ist das denn so? Weil die Leute wollen gemeinsam was unternehmen und sie wollen raus. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass die Innenstädte sterben. Aber die Innenstädte müssen sich halt den Menschen anpassen und es braucht dann eben neue Konzepte. Mhm. Und die werden auch kommen, da bin ich mir sicher. Die gibt es ja auch schon.
Was kann die Politik da tun oder ist das eher ein Thema für die Wirtschaft?
Ich glaube, das ist ein Thema für die Unternehmer. Natürlich kann die Politik das unterstützen, aber ich habe noch nie erlebt, dass die Politik aus eigenen Ressourcen stemmen kann. Mhm. Ich glaube, da braucht es vor allen Dingen dann Unternehmertum.
Was heißt das, wenn wir jetzt mal so einen ähnlichen Spaziergang in Zukunft durch den deutschen E-Commerce-Markt machen? Wie sieht der dann aus? Gibt es dann nur noch 3 Anbieter, die es geschafft haben und alle anderen wurden von Amazon gefressen?
Nein, das glaube ich nicht. Es gibt die Generalisten. Und es gibt die Spezialisten. Man sieht das übrigens auch. Es gibt einen Online-Shop. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Der verkauft Musikinstrumente. Mhm. Und da ist er absolut Spezialist und sehr erfolgreich. Also ich glaube, man muss sich konzentrieren auf das, was man dann auch wirklich kann. Und da geht man breit und geht man tief. Und da kuratiert man eben gut. Aber man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, weil auf jeder Hochzeit tanzen und Produkte möglichst preiswert verkaufen, das gibt es. Mhm. Das brauchen wir nicht mehr nochmal erfinden. Also muss ich wirklich eher Spezialist werden, eher vielleicht auch Nischenanbieter. Aber da bin ich dann ganz besonders gut.
Und wird es auch eine stärkere Verknüpfung geben, online, stationär in irgendeiner Form? Wie könnte die aussehen?
Ja, absolut, wir sehen das ja jetzt schon. Wir setzen jetzt unsere Filialen auf unsere integrierte Plattform und die werden jetzt Teil des E-Commerce-Geschäftes. Das heißt, sie beteiligen sich insofern, dass sie Ship vom Store machen. Das heißt, sie schicken dann das Paket an die Konsumenten nach Hause und dann ist das nämlich Same-Day-Delivery. Und das ist ein Riesenvorteil für den Konsument. Mhm. Und es ist eben so, auch im Beauty-Bereich, manchmal muss es schnell gehen. Da will ich abends weggehen. Und braucht dann auch nochmal den richtigen Lippenstift, ja. Und dann rufe ich an oder bestelle es online und dann kommt es aus der Filiale und ist innerhalb von 2 Stunden mit Kurier oder mit Fahrradkurier da. Mhm. Das andere ist das Thema Click und Collect. Sehr nachgefragt auch. Das heißt, ich bestelle online, hole es in der Filiale. Oder ich.
Und das machen ja jetzt auch verschiedene Einzelhändler, ja, die bisher gar keinen Online-Shop hatten.
Richtig. Mhm. Und so werden sie auch Teil des E-Commerce-Geschäftes. Mhm. Und das ist auch wichtig für die Motivation der Teams in der Filiale, weil sie dann auch wissen und spüren, sie sind auch Teil des E-Commerce-Geschäftes. Mhm. Sie sind nicht irgendwie abgehangen, ja, sondern sie sind jetzt plötzlich Teil der Erfolgsgeschichte. Mhm. Und ich habe vor ungefähr 6 Monaten habe ich ein E-Mail bekommen von einer Mitarbeiterin in einer unserer Filialen, die mir schrieb, liebe Tina, ich habe eine Idee, wieso können wir nicht auch Online-Geschäft machen aus der Filiale? Wir haben doch auch ein Lager. Wir können das Paket doch auch verschicken und nach Hause verschicken. Und das geht doch viel schneller, als wenn das aus dem Zentrallager kommt. Mhm. Und das ist genau Ship from Store. Und das ist die Vernetzung der Filialen mit dem Online-Geschäft. Mhm.
Und die Idee ist sozusagen damals entstanden durch die E-Mail?
Nein, die Idee hatten wir natürlich auch schon, okay, ja. Aber für mich war das ein guter Test, dass das gut ankommt bei unseren Filialteams und die sich nicht dagegen sträuben oder sagen, nee, wir sind jetzt stationär, wir sind Filiale und E-Commerce ist was völlig anders. Weil kulturell müssen sie ja die beiden Bereiche zusammenbringen. Und ich hatte letzte Woche einen Podcast gehört von Brené Brown aus USA, eine Professorin, die sagt, wenn man erfolgreich transformieren will, dann muss man mit Paradoxen zurechtkommen. Dann muss man mit dieser Ambiguität zurechtkommen, dafür eine gewisse Toleranz auch haben und die beiden Enden irgendwie zusammenbringen. Und die beiden Enden bei Douglas sind natürlich das E-Commerce-Geschäft, eher in der Startup-Kultur und das stationäre Geschäft, eher das traditionelle Geschäft. Und ich muss die beiden natürlich verbinden und wir sitzen in einem Boot. Wir haben einen Kunden und am Ende ist es Hauptsache Douglas. Aber es sind andere Kulturen. Und das Entscheidende ist, das habe ich auch immer gesagt, sie müssen der E-Commerce-Kultur die Kultur auch lassen. Sie müssen denen erlauben, so zu sein, wie sie bei Zalando sind oder bei About You sind oder bei anderen E-Commerce-Pure-Playern. Wenn sie das nicht tun, dann können sie da nicht gewinnen. Mhm. Ja. Und das war, glaube ich, das Wichtigste, da auch ein bisschen die Hand drüber zu halten und zu sagen, erst so wie so in einem Kosmos und jetzt natürlich durch die strategische Bedeutung ist das E-Commerce-Geschäft ja mindestens genauso wichtig wie das Filialgeschäft. Ja. Und jetzt mischen sich die Kulturen und in der Hoffnung, dass es auch nicht auseinanderfällt.
Gerade bei solchen kulturellen Fragen, aber auch bei der Frage, wie man so eine Transformation angeht, gibt es da ein Vorbild für Sie? Jemand, an dem oder der Sie sich orientieren? Bücher, die Sie fasziniert haben?
Ich lese natürlich sehr viel. Ich habe sehr viel gelesen von Anfang an über das Thema E-Commerce, weil da muss ich schon sagen, da gibt's Vorbilder. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international mit hervorragenden Plattformen. Übrigens, da kann man eigentlich.
Aber wer ist das dann? Jeff Bezos?
Ja, okay, da kann jeder von lernen, ja, der eine Plattform baut oder mit einem Plattform-Business unterwegs ist. Auf der anderen Seite, ich finde zum Beispiel About You macht einen super Job. Mhm. Ja, wir tauschen uns auch mal aus innerhalb dieser Community.
Das heißt, also Tarek Müller war ja auch schon, der CEO war ja hier auch schon im Podcast. Ja, ja. Das heißt, Sie treffen sich und sprechen mal über die
Zukunft. Wir haben eine ganze Zeit lang relativ viel miteinander gesprochen, weil wir auch mal ausgelotet haben, ob wir zusammenarbeiten können. Und das ist natürlich...
Warum ist da nichts draus geworden?
Na, das verrate ich Ihnen nicht. Aber es könnte noch kommen. Es war auf jeden Fall immer ein schöner Austausch. Na, wenn man eine Plattform hat, dann können Kooperationen immer entstehen. Mhm. Das ist ja klar, ja. Ja, also ich lese viel. Ich würde gerne wieder mehr Bücher lesen. Das fällt nämlich immer hinten runter, weil die Zeit, die man hat, teilt man dann ja inzwischen auf in Bücher, Artikel, Podcast. Ja. Und man hat eben nur eine limitierte Zeit und versucht dann irgendwie das Beste aus allen Welten sich zusammenzusuchen.
Was ist so ein Podcast, den Sie jedem empfehlen würden?
Der Podcast Kassenzone von Alexander Graf. Das ist und natürlich
sagen auch, Sie mal zwei, drei Sätze, vielleicht kennt ihn nicht jeder.
Naja, der Alexander Graf ist für mich auch so eine E-Commerce-Ikone, der sich sehr gut auskennt. Und er hat eigentlich in jedem Kassenzone-Podcast eine Person da, die meistens aus der Online-Welt kommt, aber manchmal auch wie Christoph Werner dann noch aus der Offline-Welt kommt. Und die challenged er total. Und ich war vor 2 Jahren bei ihm im Podcast und da hat er Douglas noch als komplett stationären Händler gesehen und hat immer wieder gesagt, Mensch, das muss schneller gehen, ihr müsst stärker transformieren und so haben wir ein bisschen eine gemeinsame Reise auch und ich werde jetzt bald auch wieder einen Podcast mit ihm machen und ich bin gespannt, was er diesmal sagt und das fordert, das spornt mich an, ja, wenn so jemand auch sagt, hey, komm, du bist auf dem richtigen Weg und jetzt leg nochmal den 6. Gang ein.
Und Sie haben ja auch selbst gerade einen Podcast gestartet. Warum eigentlich einfach ein neues Marketing-Tool für die Marketing-Expertin Tina Müller?
Also ich treffe so viel Unternehmer und Unternehmerinnen aus dem Beauty-Bereich, weil was in den letzten Jahren passiert ist, es gibt so viele Gründermarken, Start-up-Marken, die in diesen Beauty-Bereich reingestoßen sind. Und da treffe ich viele, aber ich habe natürlich auch sicherlich ein großes Netzwerk und deswegen vielleicht ganz interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Und der erste war ja mit Mirjam Meckel, der nächste wird sein mit Judith Williams, die ja sehr erfolgreich auch als Unternehmerin, Investorin, sie ist Opernsängerin eigentlich von Haus aus. Ich spreche aber auch mit Dr. Hofheinz, der ist der ärztliche Leiter der Klinik am Rhein hier, ein Schönheitschirurg. Mhm. Und es sollen Beauty-Themen sein, es sollen Unternehmerthemen sein. Ich werde mit Verena Pauster sprechen. Also es geht nicht rein um Beauty, es geht deutlich darüber hinaus. Mhm. Aber wir starten immer eigentlich erstmal mit dem Purpose auch von Douglas, nämlich die Menschen zu ermutigen, schöner zu sein und sich wohlzufühlen. Mhm.
Sie haben ja jetzt bei Douglas schon ein paar Jahre hinter sich, haben die Transformation auf den Weg gebracht, jetzt auch das Unternehmen durch eine echt schwierige Zeit gebracht. Was ist so ein nächster Job, der Sie mal reizen würde?
Im Moment gar nichts. Im Moment bin ich so mit Douglas beschäftigt und ich mache das so gern. Und ich sage immer privat, wenn man mir ein Unternehmen backen könnte, wo ich als CEO tätig bin, dann hätte ich mir selbst Douglas gebacken.
Sie müssen ja sowas jetzt sagen, aber ist
das... Nein, das muss ich nicht sagen. Überhaupt nicht. Aber es ist wirklich so.
Ist es denn aber eine Option, das jetzt noch 15 Jahre weiterzumachen? Ich meine, Sie haben echt viele unterschiedliche Sachen gemacht und viele Branchen gesehen und sind ja durchaus auch ein Mensch mit einer bestimmten Ungeduld. Ja, da passt es eigentlich jetzt nicht bis zur Rente in einem Laden zu bleiben.
Naja, also ich war ja schon in ein paar Läden und mein Ausflug in die Automobilindustrie, da profitiere ich heute noch von und das fand ich super und deswegen, ich bin nicht auf eine Branche fixiert, aber ich habe natürlich den Hauptteil meiner Karriere in der Beauty-Branche, in der Kosmetikbranche verbracht und das ist sicherlich auch eine Riesenleidenschaft von mir und deswegen passt es ja auch so gut.
Vielleicht noch in einem Satz zum Schluss, was ist das, was Sie aus der Autoindustrie mitgebracht haben, was Sie gelernt haben, was jetzt hilft?
Was ich gelernt habe, ist, dass es egal ist, in welcher Industrie man zurzeit ist, es ist immer Transformation. Die Automobilindustrie hat sich transformiert oder ist dabei. Als ich angefangen hatte dort, Elektroauto, das kommt bestimmt nicht. Dieser verrückte Elon Musk mit Tesla, das ignorieren wir mal. Und es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Ach, das wird nichts mit diesen neuen komischen Technologien und Startups. Ja, und was ist heute? Heute ist Elektromobilität ganz vorne und jeder versucht, sein ganzes Portfolio umzustellen. Und das ist immer das Gleiche. Und deswegen ist es am Ende auch egal. Und das interessiert mich, diese Transformation interessiert mich, Dinge zu verändern, Dinge zu gestalten. Und deswegen... Wir werden sehen.
Was ist aktuell das Thema, was alle unterschätzen, transformatorisch, disruptiv? Gibt es irgendein Thema, auf das wir stärker draufschauen sollten?
Ich glaube, wo noch viel, viel passieren wird, ist bei den Medien. Ich meine, jeder sagt natürlich Streaming und dann sagen die TV-Sender, nein, also die Reichweite ist immer noch riesig bei TV. Und wir müssen natürlich schauen, auch für die Markenartikelindustrie, wo werbe ich denn in Zukunft?
Ja, weil alle Reichweite verlieren?
Eben, wenn alle Reichweite verlieren. Und wie kann ich mich vielleicht auch integrieren in die Formate, ohne dass es gleich wie platte Werbung aussieht? Wie kann ich mich vielleicht eher inhaltlich integrieren? Und ich habe ein sehr, sehr interessantes Projekt auf dem Tisch.
Da verschwimmen natürlich heikle Grenzen, wichtige Grenzen. Ne?
Ja, das tun sie. Aber ich sag mal so, in der Unterhaltungsbranche, finde ich, geht das auch und ist das auch okay. Und Sie müssen natürlich als Marke auch überlegen, inwieweit produzieren Sie eigenen interessanten Content, ja? Und über diesen inspirativen Content kommen dann die Konsumenten zur Marke und nicht über klassische, eher Promotion-getriebene Werbung.
Das heißt, die Antwort von Douglas auf diese Krise in den Medien ist im Prinzip, selbst zum Medienunternehmen zu werden. Wenn die anderen die Reichweite nicht mehr haben, bauen wir sie einfach selbst.
Ja, wir haben natürlich die Reichweite. Wir sind europaweit, haben wir Zugang zu ein Drittel der Haushalte. Über die 44 Millionen Beautycards haben wir Zugang zu einem Drittel der Haushalte. Und die eigenen Medien sind sehr stark geworden. Vor allen Dingen natürlich die digitalen Medien. Und deswegen, wir haben ein eigenes Content-Team, wir haben ein eigenes Content-Studio. Wir drehen 12 Stunden am Tag Filme, wir posten, wir haben Make-up-Spezialisten da. Also das hat sich so geändert und das ist wichtig, weil Sie müssen als Marke eine Haltung haben und Sie müssen als Marke inspirieren. Sie können nicht nur das Produkt den Konsumenten vor die Nase stellen und glauben, es verkauft sich so.
Wenn Sie natürlich rausgehen mit Werbung, auch aus wenigstens Frauenmagazin, immerhin findet da auch Journalismus statt, ist natürlich gefährlich, weil überall natürlich die finanzielle Grundlage dafür fehlt. Haben Sie kein schlechtes Gewissen deswegen?
Nein. Strengen Sie sich an.
Das werden wir tun. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke. Und wir werden das aufmerksam verfolgen, wie viele Filialen dann am Ende wirklich übrig bleiben. Ganz herzlichen Dank.
Genug. Danke.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.